Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Heute sind Sibylle und Alexander Tetsch zu Gast. Und was beide neben der Liebe verbindet, ist ihr Engagement für den Umweltschutz. Geprägt hat sie der Widerstand gegen das Atommüllendlager in Gorleben und den Braunkohletagebau in der Lausitz. Der dortigen Zerstörung der Landschaft trotzen die beiden mit einem kleinen, feinen Restaurant in der Niederlausitz. Schön, dass Sie heute nach Berlin gekommen sind. Zu uns willkommen in unserer Sendung.
Danke für die Einladung.
Danke. Sie schreiben und fotografieren zu Umweltthemen, sind an Orte wie Tschernobyl und Fukushima gereist, haben die Zerstörung nach den Atomkatastrophen mit eigenen Augen gesehen. Und auf Ihrer Homepage, Herr Tetsch, beschreiben Sie Ihr Leben als einen ständigen Balanceakt zwischen Schönheit und Zerstörung. Wie müssen wir uns diesen Balanceakt vorstellen?
Ja, es ist richtig. Also wenn Sie zum Beispiel nach Fukushima fahren, dort in die Gegend, das ist eine wunderbare Gegend mit Steilküste, mit dem Pazifik, der dort anbrandet, fantastische Wälder. Und dann sehen Sie eben die verstrahlten Gebiete, die immer noch nicht zugänglich sind. Da sehen Sie die Menschen, die teilweise immer noch in Wohncontainern hausen müssen. Und das ist also wirklich ein Balanceakt zwischen wunderbarer Landschaft, zwischen einer ganz tollen Kultur, die es dort gab und die jetzt aber zum Teil auch zusammenfällt, weil eben das Leben dort durch die Atomkraft gespalten worden ist.
Aber dieses Motto zwischen Schönheit und Zerstörung scheint ja irgendwie auch so Ihre Lebensphilosophie zu sein. Frau Tetsch, wie ist das bei Ihnen? Was bedeutet Ihnen diese Formulierung?
Also ich denke, dass man ja immer irgendwie Schönes im Leben braucht, um überhaupt überleben zu können. Und ich bin aufgewachsen in der Lausitz und schon immer mit der Braunkohle auch verbunden gewesen. Mein Opa hat als Dreher für die Braunkohle gearbeitet. Mein Vati hat im Tagebau gearbeitet und es war ganz normal. Wir sind als Kinder in den Tagebau und spielen gewesen. Das durfte zwar niemand wissen, aber ja, das war unsere Umgebung. Und auf der anderen Seite wollen wir gerade jetzt auch mit unserem Restaurant Leute berühren. Und das sehen wir auch an den Reaktionen der Gäste, die dann vorher im Tagebau waren, sich das alles angeguckt haben und aus dieser Mondlandschaft, aus dieser zerstörten Landschaft dann zu uns kommen und sagen, das ist ja eine Oase hier, die dann wieder gut tut, die dem Auge gut tut und die dem Herzen auch gut tut.
Und dem Magen.
Und dem Magen, genau.
Gerade gestern wurde gemeldet, dass eine russische Drohne ein ukrainisches Atommülllager in der Sperrzone um Tschernobyl getroffen haben soll. Laut internationaler Atomenergiebehörde soll keine Radioaktivität ausgetreten sein. Aber 40 Jahre nach dem Super-GAU in dem dortigen Atomkraftwerk kommen neue Bedrohungen dazu. Sibylle und Alexander Tetsch sind seit Jahren in der Anti-Atomkraftbewegung engagiert, waren selbst in Tschernobyl, haben dort mit Betroffenen der Katastrophe gesprochen. Herr Tetsch, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie wie gestern solche Meldungen hören?
Mir geht zuerst durch den Kopf, dass die Katastrophe noch lange nicht vorbei ist. Die Halbwertszeiten dieser strahlenden Stoffe liegen teilweise bei Millionen und Milliarden Jahren. Das, was dort jetzt am meisten bedrohlich ist, sind Strontium und Cäsium und die sind nach ungefähr 30 Jahren zur Hälfte zerfallen, sind aber immer noch im Boden, in den Pflanzen, in der Luft dort zu finden. Und diese Stoffe werden natürlich mobilisiert, als die russischen Truppen dort durchmarschiert sind, als sie Gräben ausgehoben haben, wurde sehr viel von diesem radioaktiven Sediment, was im Boden relativ gut gelagert war, wieder aufgewirbelt. Jetzt diese Drohnenangriffe gestern, die eventuell Schäden angerichtet haben. Dann der Sarkophag wurde ja vor einem Jahr, glaube ich, von einer Drohne zerstört und eine ganz wichtige Membranschutzschicht wurde zerstört, sodass jetzt wieder radioaktiver Staub aus dem alten Sarkophag, aus der Atomruine in die Umgebung gelangen kann. Also wenn Atomanlagen als Waffen genutzt werden, glaube ich, dann sind wir am Ende der Politik angelangt.
Am 26. April 1986, als der Super-GAU passierte, da lebten Sie beide ja noch in getrennten Welten. Alexander in Westdeutschland, Sibylle in Ostdeutschland. Wie haben Sie das damals jeweils erlebt?
Also bei mir war das so, dass ich ja noch zur Schule gegangen bin. Und das wurde eigentlich aus dem Unterricht und überhaupt aus den Nachrichten total rausgehalten. Das war eigentlich so, dass es gesagt worden ist, da passiert uns nichts. Und also für uns Kinder war das überhaupt kein Thema. Also wir haben das gar nicht so empfunden oder gar nicht so mitbekommen.
Bei Ihnen?
Im Westen war es mehr in den Nachrichten drin, allerdings nicht mit qualifizierten Meldungen. Man wusste nicht, soll man in Panik verfallen oder soll man es irgendwo ignorieren. Ich weiß aber, dass ich damals bei der Bundeswehr war in Lüneburg und wir haben an dem Tag, als die Wolke mit dem Fallout kam, den Befehl bekommen, die Fahrzeuge zu waschen. Und ich war dort Vertrauensmann für die Soldaten und habe mich dann an den Hauptmann gewandt und gesagt, dass er doch seine Entscheidung nochmal überlegen sollte, weil die Werte doch ganz erheblich sind. Mhm. Und wir durften dann zum Glück drinnen bleiben und haben eine Putz- und Flickstunde eingelegt, was sicherlich gut war. Und ich erinnere aber, einen Tag später war ich zu Hause in Dannenberg und mein Vater ist Lehrer dort gewesen am Gymnasium, hatte einen Physiklehrer zu Gast, auch von der gleichen Schule, und der hatte einen Geigerzähler mitgebracht. Und das hat ganz, ganz doll geknistert an unserem Ablauf der Regenrinne. Da konnte man also sehen, was dort heruntergekommen war, ja.
Mhm. Sie sind beide seit langem an Umweltthemen interessiert. Wie ging das denn jeweils los? Also Braunkohle war schon ein Stichwort, ne?
Ja, Braunkohle war schon ein Stichwort, wobei ich da noch als Schülerin überhaupt nicht jetzt an Widerstand gedacht hätte. Das war ja in der DDR sowieso nicht so, stand nicht so auf der Liste Nummer eins. Es ging eigentlich los, als ich ins Wendland gezogen bin und dann dort ja mit diesem Endlager konfrontiert worden bin, mit den Stacheldrähten, die da auf einmal überall waren, mit den gesperrten Straßen, wenn der Castor kam, dass man dann Umwege fahren musste. Und dann natürlich hat man sich damit auseinandergesetzt und hat dann auch mal hinterfragt, was das eigentlich soll. Und wenn man heute denkt, dass diese Castoren dort in einer besseren Kartoffelhalle stehen und dann diese Meldung aus Tschernobyl hört, da wird mir dann doch ein bisschen anders.
Hm.
Und Drohnen sind ja immer eine Gefahr.
Und bei Ihnen, Herr Titsch, Lüchow-Dannenberg, Gorleben, das war wahrscheinlich auch die Initialzündung.
Auf jeden Fall. Wir haben dort Verwandte gehabt und als Kind bin ich schon des Öfteren da gewesen. Und da wurden eben diese Wälder abgeholzt für dieses atomare Zwischen- und Endlager. Und auch bei uns in der Familie war das Thema Unrecht immer ein sehr, sehr großes Thema. Und es war für mich vollkommen klar, dort wird Unrecht an den Menschen und auch an der Landschaft und eigentlich auch am Leben begangen, weil ja die Folgen der Radioaktivität über Generationen andauern. Und für mich war vollkommen klar, dass ich mich dagegen engagieren muss.
Hm. Als Sie beide dann zueinander gefunden haben, viele gemeinsame Reisen und Projekte gestartet haben, bei denen es um Umweltzerstörungen ging. Sie haben das recherchiert und dokumentiert in Interviews, Texten, Büchern, Fotografien. Sibylle Tetsch hat auch ein Kinder- und Jugendbuch über die Geschichte der Atomenergie geschrieben. Emmy und der Kern der Dinge heißt es. Wann waren Sie in Tschernobyl und was war im Rahmen dieser Reisen dort vor Ort möglich?
Also ich selber war dreimal dort in der Sperrzone, 2011 das erste Mal und dann 2013 mit meiner Frau. Wir haben dort wirklich die Hochzeitsreise hingemacht.
Das
klingt
krass.
Ein bisschen abenteuerlich, aber wir waren eingeladen dort von einem Strahlenschutzinstitut in Minsk und wollten uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Und dann bin ich nochmal 2016 dort gewesen und mir ging es immer darum zu dokumentieren, wie so ein Atomunfall das Leben der Menschen und der Tiere dort verändert. Also die technischen Dinge, die haben Ranga Yogeshwar und ähnliche Kollegen wunderbar dokumentiert, was dort aus physikalischer Sicht passiert. Aber wie gesagt, wie das Leben der Menschen zerstört und beeinträchtigt worden ist, das war für mich immer das Hauptthema.
Gibt es da Begegnungen, die Sie Ihr Leben lang nicht vergessen werden?
Auf jeden Fall. Also als wir die Hochzeitsreise, wie gesagt, nach Weißrussland gemacht haben, haben wir waren wir in der Sperrzone zu Gommel und es war eine Jugendreisegruppe, die nach dem Unfall Patenschaften übernommen hat und die wollten dann nach 20, 30 Jahren auch mal sehen, wie das Leben jetzt dort weitergegangen ist. Und dieser Jugendreisegruppe haben wir uns angeschlossen und sind dann wirklich auch in die Sperrzonen gefahren. Und es war schon also ganz berührend zu sehen, wie vor allem alte Menschen zurückgegangen sind in ihre Dörfer. Die wurden ja damals evakuiert. Über 400 Dörfer in Weißrussland wurden evakuiert und wurden in Hochhäusern angesiedelt, die Menschen dort. Und die alten Menschen haben gesagt, das können wir nicht. Also da muss man auch ein bisschen die Kultur verstehen. Diese Menschen, die leben vom Wald, von den Pilzen, von den Blaubeeren und von der Händearbeit in den Gärten. Und die sind dann wirklich, diese alten Menschen sind zurückgegangen in Dörfer, wo keine Post mehr ist, keine Infrastruktur, kein Arzt, kein Bus, also nichts mehr. Dann, die leben wirklich von dem Wasser, was sie dort aus diesen alten Ziehbrunnen holen, der wie im russischen Märchen dort steht. Teilweise fallen die Häuser zusammen. Die schlafen mit ihren Tieren, damit es ein bisschen wärmer ist, und leben wirklich von dem, was sie dort anbauen. Einmal im Monat dürfen dann die Kinder dorthin kommen und bringen dann Sachen wie Salz, Zucker, was sie eben selber nicht anbauen können, was natürlich aber auch wieder gefährlich für die Kinder ist, weil die ja dann dort dieser Strahlung ausgesetzt werden und auch der Enkelkinder. Aber das ist dann auch ein Wiedersehen, was ganz emotional verläuft. Mhm. Und also diese Begegnung werde ich nicht vergessen. Dann waren wir zum Beispiel, sind wir mit Radiometristen in einer Schule gewesen.
Mit Radiometristen, also die Radioaktivität messen.
Genau, ne? Also es werden nicht nur die Lebensmittel überwacht dort in diesem Strahlenschutzinstitut, sondern es werden auch sozusagen die Menschen kontrolliert. Es gibt Sessel, transportable Sessel, und da können sie sich reinsetzen, und dann wird zum Beispiel das Cäsium gemessen, was im Körper der Menschen ist und vor allem auch der Kinder. Und wir waren dann in einer Schule und es haben alle Kinder Cäsium im Körper. Mhm. Alle.
Wie gefährlich war das denn für Sie selbst, sich da zu bewegen?
Das haben wir zum Schluss auch durch eine Messung am eigenen Körper erfahren. Wir durften ebenfalls in diesen Messsesseln Platz nehmen, ganz am Anfang unserer Reise dort und ganz am Ende, um mal zu sehen, was unser Körper aufgenommen hat an Radioaktivität. Und wir haben uns natürlich sehr vorgesehen, dass wir dort möglichst nur saubere Lebensmittel essen, also unverstrahlte. Meine Frau hatte am Anfang 0 Becquerel pro Kilo Körpergewicht. Ich hatte aus Fukushima noch so einiges mitgebracht.
Sie auch waren, ja.
Ja, da war ich vorher 1,5 Jahre, und das war noch reichlich Cäsium in meinem Körper drin. Und als wir uns dann verabschiedet haben, nach 2 Wochen, war auch meine Frau nachweisbar mit radioaktiven Stoffen belastet, die aber dann im Laufe von einem Jahr oder 1,5 Jahren auch wieder zum Großteil ausgeschieden werden aus dem Körper. Aber Sie können sich vorsehen, wie Sie wollen. Sie können möglichst reine Lebensmittel kaufen. Sie schaffen es nicht, der Radioaktivität auszuweichen.
Jetzt möchte ich versuchen, ein paar Schneisen in die Lebenswege meiner heutigen Gäste zu legen. Getrennt vielleicht erstmal Sibylle Tetsch, Alexander danach. Sie ist Mitte 50 und gebürtige Lausitzerin, haben wir schon gehört. Und der Braunkohletagebau spielte schon von Kindheit an eine Rolle in ihrem Leben. Sie haben eben gesagt, das war der Spielplatz. Familienangehörige haben davon gelebt, haben da gearbeitet. Haben Sie das trotzdem schon kritisch gesehen damals?
Also als Kind auf keinen Fall. Das war in der DDR die Möglichkeit, wie man Strom produziert, und es gab es gar nicht anders, gar nichts anderes. Und es war einfach so. Wir haben das hingenommen, ohne das zu hinterfragen. Ich weiß nicht, ob man das bei Kindern erwarten kann oder so. Es ging dann los, als ich als Jugendliche in einer Kirchengruppe war und man da dann wirklich schon diskutiert hat, was hat das für Folgen, was hat das für Umweltfolgen, für Folgen für den Menschen, für Folgen für die für den Wasserhaushalt. Ja, da fing das eigentlich erst an. Mhm. Und dann wurde es auch schon ein bisschen dann, dass man gemerkt hat, vielleicht ist es gar nicht so gut in der DDR, kritische Fragen zu stellen. Und dann ging es auch los, dass die Eltern ein bisschen Angst hatten. Was kann passieren? Kriegt sie jetzt ihren Studienplatz oder hat das negative Auswirkungen? Ja, auf jeden Fall kam uns dann wirklich zugute, dass je kritischer unsere Fragen wurden, die Wende immer näher kam.
Ja. Naturverbundenheit war bei Ihnen aber wohl sehr ausgeprägt. Auf jeden Fall haben Sie sich dafür entschlossen, eine Ausbildung zur Revierförsterin, zur Forstwirtin zu machen. Haben Sie die noch in der DDR beendet?
Die Ausbildung an sich habe ich in der DDR beendet. Allerdings war das ein anderer Werdegang als in den alten Bundesländern. Ich wollte das wirklich von der Pike auf lernen und habe, damals hieß das sozialistischer Forstarbeiter, und habe dann wirklich diese Ausbildung gemacht. Dann ging es für die Frauen so weiter, dass sie mindestens 3 Jahre in ihrem Ausbildungsberuf arbeiten mussten. Die Männer mussten sich verpflichten, 3 Jahre zur Armee zu gehen. Und dann hätte man ein Fachschulstudium machen können. Und wie gesagt, dann kam aber die Wende dazwischen und ich hatte gerade mein erstes praktisches Jahr hinter mir. Und in den alten Bundesländern ist diese Ausbildung eine andere. Das ist ein Hochschulstudium, und damit war das für mich erstmal Tabu.
Sie haben sich dann umentschieden und haben Umweltschutztechnik in Halle studiert. In was für Bereichen haben Sie da gearbeitet?
Nach dem Studium war ich erstmal Anlagenleiterin in einer Bauschutt-Recyclinganlage und dann später im Amt für Emissionsschutz in Cottbus in einem Beschwerdebearbeitungsteam habe ich da gearbeitet. Wir sind dann rausgefahren zu den Menschen und es ging vor allem um Lärmbelästigungen, um Geruchsbelästigungen.
Klingt nach einer großen Flexibilität, muss ich sagen. Das wird sich, glaube ich, auch noch fortsetzen in unserem Gespräch. So viele verschiedene Sachen, wie Sie beide in Ihrem Leben gemacht haben. Sie sind ja dann, Frau Tetsch, Ihrem ersten Mann ins Wendland gefolgt. Dort haben Sie beide sich dann später kennengelernt. Wie haben Sie da beruflich Fuß gefasst?
Also mein Freund damals, der war ausgebildeter Lehrer, Grundschullehrer, und man glaubt es oder man glaubt es nicht. Damals war es so, dass die Lehrer keine Stellen gefunden haben. Und dann hatte er sich entschlossen, Nachhilfe zu geben. Und wir haben damals in einem Flächenlandkreis gelebt und dort sind wir dann zu den Kindern nach Hause gefahren und haben Nachhilfeunterricht gegeben.
Sie auch?
Ich dann auch, ja, ich war mal gut in der Schule. Und ja, wie gesagt, also Russisch konnte ich nicht mehr so gut, war dann auch nicht so gefragt. Französisch hatte ich nie, aber alle anderen Fächer, das ging sehr gut. Hat totalen Spaß gemacht. Man hat so wirklich quer durch die Bank Kinder gehabt von Bauern, von Ärzten, von Lehrern hatte ich Nachhilfekinder. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Aber Sie hatten ja kein Pädagogikstudium. Also man kann sich Ihr Konzept noch angucken auf der Homepage, die Sie haben, unter dem schönen Namen Buchrabensalat. Was war denn der Ansatz? Warum brauchen Kinder Nachhilfe? Wie sind Sie das überhaupt angegangen?
Ja, ich glaube, das hängt auch wie in allen Bereichen von den Menschen ab, die jetzt in dem Fall Lehrer sind. Manche haben halt die Gabe, das zu vermitteln, vielleicht auch ohne eine große Ausbildung oder ohne ein großes Didaktikstudium, und manche einfach nicht. Und ja, ich glaube, ich habe das. Ich kann gut mit Kindern umgehen und es macht denen auch Spaß. Und ich habe immer Spaß gehabt. Die Kinder hatten hoffentlich immer Spaß gehabt und ich glaube, es war auch sehr erfolgreich.
Und woher kam dann der Impuls, nicht nur Schreiben beizubringen oder gutes Schreiben beizubringen, sondern selbst zu schreiben, auch journalistisch zu schreiben, ein Kinderbuch zu schreiben, zwei sogar?
Ja, das war eigentlich so, dass, wie ich schon gesagt habe, es waren ganz viele verschiedene Nachhilfeeltern und einer von denen hatte einen kleinen Verlag. Und dann hatte ich die Idee, oder ich habe gemerkt, dass diese Lesekompetenz bei den Kindern ja manchmal auch sehr zu wünschen übrig lässt und habe gesucht so kleine Geschichten, die man halt auch in einer Dreiviertelstunde dann auch mal lesen kann und habe so richtig schöne nicht gefunden. Und dann hat damals dieser Nachhilfevater gesagt, weißt du was, du kannst doch selber ein Buch schreiben. Und so ist dann das erste Kinderbuch entstanden, was dann allerdings ein anderer Verlag verlegt hat. Und dann kam als nächstes eine Idee, ach Mensch, wisst ihr was, hier gibt es so viele tolle Geschichten im Wendland, so viele tolle Menschen, über die man schreiben kann. Wir gründen eine eigene kleine Lokalzeitung, hieß damals der Wippeau-Kurier. Und das wurde dann in diesem Verlag rausgegeben, diese Zeitung. Und dann hatte ich eigentlich freie Hand, es war noch eine Kollegin dabei, die da mitgearbeitet hat. Es war einfach eine schöne Zeit. Man konnte wirklich, man hatte freie Hand, man konnte sich aussuchen, welche Themen man zeigt, welche Menschen man vorstellt. Es war wunderbar.
Und dann kam diese Idee, Kinder eben auch als Zielgruppe schreibend anzusprechen mit diesem Kinderbuch Emmy und der Kern der Dinge. Vierte Auflage ist gerade im Selbstverlag erschienen. Wie macht man Kindern atomare Gefahren verständlich, ohne sie zu sehr zu ängstigen?
Das ist eine schwere Frage. Wir waren auf einem Kongress der Ärzte gegen den Atomkrieg und das hat mich so berührt. Und wir haben dort auch übernachtet und an dem ersten Abend habe ich gedacht, Mensch, es gibt überhaupt kein Kinderbuch oder kein Jugendbuch, was dieses Thema dieser Zielgruppe nahe bringt. Und dann kam mir irgendwie so die Idee, wir waren vorher in Schweden mit einer Fähre, dann kam natürlich Nils Holgersson und der fliegende Vogel, die Gans, auf der er da unterwegs ist. Und da dachte ich, Mensch, man könnte doch ein Kind um die Welt reisen lassen zu anderen betroffenen Kindern und diese Geschichten dieser Kinder damit erzählen. Und die Idee dahinter war eigentlich, es ist niemand zu klein, um loszugehen, weil dieses Kind reist auf einem Vögelchen. Und das war natürlich dann auch der Knackpunkt, warum manche Verlage gesagt haben, wir können es nicht verlegen oder wir wollen es nicht verlegen, weil da so Fiktion und dann das Sachbuch so verschmolzen sind. Auf jeden Fall war die Idee dahinter mit diesem Vögelchen, keiner ist zu klein, um loszugehen und um anzufangen und zu Fragen zu stellen und dann vielleicht seine Schlüsse zu ziehen und dann daraus was zu machen. Mhm. Wobei ich auch immer sage, dieses Buch sollte mit den Eltern auch zusammengelesen werden.
1965 wurde Alexander Neureuther in den Niederlanden geboren. Aufgewachsen ist er aber im Wendland. Inzwischen hat er den Namen Tetsch von seiner Frau angenommen. Gehörte die Teilnahme an Anti-Atom-Demos zum Erziehungsprogramm der Familie Neureuther?
Ja, also wie ich schon vorher gesagt habe, es ging immer um das Thema Unrecht und unsere Familie hatte geschlossen den Eindruck, da wird wirklich Unrecht gegen diesen kleinen Landkreis begangen und deswegen war für mich von vornherein klar, dass ich dort an dem Widerstand teilnehme, nicht jetzt in Form von brennenden Strohballen oder von Straßensperrungen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, um zu zeigen, ich bin dagegen. Und uns blieb auch teilweise gar nichts anderes übrig. Also dieser Landkreis hat 50.000 Einwohner und wenn dann 12.000 bis 15.000 Polizisten kommen, die in den Turnhallen der Schulen übernachten müssen, sodass die Schule komplett ausfällt, dass die Schulkinder Beförderung ausfallen muss, dass ganze Straßen gesperrt sind, wenn dann noch 20.000, 30.000 Demonstranten kommen, also genauso viele Fremde, wie der Landkreis Einwohner hat, dann haben sie keine andere Chance, als zu sagen, ich bleibe zu Hause und lass die Jalousien runter oder ich gehe auf die Straße und zeige, wo ich stehe.
Recht und Unrecht haben Sie gerade angesprochen. War das auch ein Grund dafür, Jura zu studieren?
Sicherlich. Es hat mich immer fasziniert, dass es sicherlich eine, wie soll man sagen, dass das Recht nicht gleich Gerechtigkeit ist, also insbesondere gesprochenes Recht, aber dass man möglichst nahe dahin kommen sollte. Und das war sicherlich eine der Triebfedern auch, das zu tun, ja.
Nach diesem Studium folgte eine Managementkarriere über 20 Jahre in großen Konzernen, darunter 13 Jahre bei Microsoft mit Stationen in Seattle und Delhi. Ja. Wofür waren Sie zuständig?
Ich war nicht im Bereich der Produktentwicklung, das heißt Bits und Bytes haben andere komponiert. Für mich war immer klar, solche Produkte müssen verständlich kommuniziert werden. Also ich war im Bereich Marketing zuständig und dort insbesondere im Bereich der Kundenzufriedenheit. Wir hatten damals als Microsoft keine Konkurrenz und als dann plötzlich so das ein oder andere Programm auf den Markt kam, Linux war der Hauptwettbewerber, da hat dann die Konzernleitung gesagt, Mensch, wir haben eigentlich Geiseln, die keine andere Möglichkeit haben, wohin zu gehen, aber wir würden eigentlich zufriedene Kunden haben, die aus freien Stücken bei uns sind, auch wenn sie plötzlich eine Alternative haben. Und ich bin in Deutschland und Europa aufgefallen dadurch, dass ich immer gesagt habe, unsere Kunden müssen zufrieden sein. Die müssen uns aktiv empfehlen. Wir müssen zuhören, was für Wünsche und Schwierigkeiten die haben, sodass ich das auch nach Seattle rumgesprochen hat. Und 2001 bin ich dann dort eingeladen worden und habe 6 Jahre in der Konzernzentrale verbracht und war für die weltweite Kundenzufriedenheit zuständig.
Das hätte ja so weitergehen können oder auch immer weiter, immer höher, immer schneller. Warum sind Sie 2008 ausgestiegen?
Nach 13 Jahren habe ich überlegt, der nächste Schritt wäre gewesen, Geschäftsführer von Microsoft in Schweden zu werden. Ich habe sehr viel Freizeit, sehr viel Entscheidungsgewalt der Firma geschenkt während der Zeit, die ich dort war. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie in Indien sind, passiert es, dass nachts um 3 ein Conference Call aus Seattle plötzlich kommt. Das heißt, nicht mal über Ihren Schlaf können Sie letztendlich verfügen. Und nach 13 Jahren habe ich gesagt, ich habe sehr viel gesehen. Ich habe sehr viel von der Welt auch sehen dürfen und jetzt wird es Zeit, noch was anderes zu machen oder eben sich mit Haut und Haar der Firma zu verschreiben. Und das habe ich dann nicht gemacht, sondern gesagt, das war eine tolle Zeit, ich gehe aus freien Stücken und jetzt setze ich das, was ich gelernt habe, ein, um für mich selbst was zu machen.
Wahrscheinlich hatten Sie erstmal ein gutes finanzielles Polster. Was für Überlegungen gab es denn zum Neuanfang? Und was für einen Ort auch?
Ja, also ich bin dann zurückgegangen nach den Jahren in Seattle, nach Neu-Delhi und einem Jahr noch in München, ins Wendland, wieder nach Dannenberg zurück und habe dann von dort angefangen, als Umweltjournalist zu arbeiten und es wird nicht erstaunen.
Wie erfindet man sich neu als Umweltjournalist?
Ja, also das Thema lag mir sehr. Ich bin dort relativ tief eingedrungen. Ich hatte gute Verbindungen und es gab recht wenig Menschen, die kritisch dort berichtet haben, was eigentlich Strahlung bedeutet, was das für die Ewigkeit bedeutet, für die Menschen, für die Natur. Und insofern war klar, ich möchte das mit Wort und Bild, also auch mit starken Fotos eben zeigen. Und wie vorhin schon gesagt, es ging nicht darum, physikalische Dinge zu zeigen, das können andere besser, sondern es ging darum, wie hat sich das Leben der Menschen durch Strahlenunfälle und Strahleneinwirkungen verändert.
Fotografieren konnten Sie schon?
Das habe ich mir selber beigebracht und es gibt da sicherlich auch eine Neigung oder irgendwie eine Vorbelastung vielleicht. Auch mein Vater hat auch sehr gerne fotografiert. Und ich
aber eben nicht einfach mit dem Handy drauf los wie jeder, sondern schon richtig mit guten Kameras.
Und genau, also es war ein schwerer Rucksack, der da mit Teleobjektiven und Ähnlichem gefüllt war. Und das hat auch richtig Geld gekostet, sowas natürlich nach Tschernobyl oder nach Fukushima fliegen zu lassen.
Da kehrt ein Microsoft-Manager aus Indien zurück und interessiert sich für das Wendland-Magazin Landluft.
Ja.
Das klingt irgendwie nach einem Genesungsprozess.
Vielleicht war es auch das. Es ging um Entschleunigung. Also wie gesagt, das andere wäre ein verrücktes Leben in Stockholm gewesen. Die Entschleunigung war sicherlich im Wendland Fuß zu fassen und auch über die Schönheit dort zu berichten. Ich glaube, ich bin jemand, für den ästhetische Eindrücke sehr, sehr wichtig sind, dass also das Auge und andere Sinne sich wohlfühlen. Und da gab es eine kleine Gruppe im Wendland, in dem Ort Jameln, ein Gastwirt. Und der hat gesagt, Mensch, wir wollen jetzt dem Wendland mal so eine Art Liebeserklärung machen. Er hat verschiedene Journalisten, die in Hamburg gearbeitet haben, überwiegend beim Stern, um sich geschart. Und die haben es dann wirklich geschafft, auch mit meiner Unterstützung, dieses Wendland-Magazin Landluft auf die Beine zu stellen. Ganz tolle Fotostories. Und auch da geht es eher um das Leben im Wendland. Es geht um das Schöne, es geht um das Gute. Die Probleme, die können andere gerne berichten. So ein bisschen Magazin mit Zuckerguss, sagen einige. Aber das Magazin ist heute immer noch am Start, ich glaube das 14. Jahr jetzt und das gibt uns sicherlich recht, dass es viel Schönes über dieses Wendland dort auch zu berichten gibt.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Sibylle und Alexander Tetsch, ein Paar, das sich aktiv für Umweltschutz und gegen Umweltzerstörung engagiert und ausgerechnet dorthin gezogen ist, wo man vor der Zerstörung nicht die Augen verschließen kann. Das Dorf Proschim liegt nur 500 Meter Luftlinie entfernt von der apokalyptischen Landschaft des Tagebaus. Der erstreckt sich, ich glaube, über 90 Quadratkilometer. Und unweit davon bei Welzow in der Lausitz haben die Tetschs ein kleines Restaurant eröffnet. Das heißt Schmeckerlein. Hat man sie mit offenen Armen empfangen oder für verrückt erklärt?
Also eigentlich erstmal für verrückt erklärt. Selbst aus dem Dorf kamen so Worte, ach, das funktioniert nur 2 Jahre und dann ist das Geschichte. Ganz schnell nochmal diese Ausbreitung des Tagebaus. Wir haben ja auch Vorträge gehalten in Städten und da hat mein Mann immer die Umrisse des Tagebaus genommen und auf die Stadt draufgelegt, in der wir gerade die Vorträge gehalten haben. Also da ging es meistens um Atomwiderstand. Und da waren die Leute immer ganz erschüttert, wie groß das ist, dieses Territorium. Da sind ganze Städte drin verschwunden in diesem aktiven Tagebau. Mhm. Ja, und als wir dann zurückgekommen sind in die Lausitz oder zurückgezogen sind, war eigentlich die Idee dahinter, dass wir gesagt haben, Proschim hätte das letzte Dorf sein sollen, was von der Landkarte verschwindet für diesen Tagebau. Und da haben wir gesagt, wir sind 2013 zurückgekommen und 2027 sollte das Dorf in Anspruch genommen werden. Und die Menschen haben eigentlich schon oft gehört, auch die Häuser zu renovieren, zu streichen. Die haben eigentlich nur noch, die sind in so eine Schockstarre verfallen. Genau. Und da haben wir gesagt, Mensch, von 2013 bis 2027, das ist so viel Zeit, so viel Lebenszeit. Und da kann man nicht einfach sagen, man lässt einen Konzern darüber entscheiden. Man lebt doch nur dieses eine Leben. Und da haben wir gesagt, egal, auch selbst wenn der Tagebau kommt, bis dahin ist noch so viel Zeit. Wenn ihr eine Idee habt, dann macht es. Dann nehmt das in die Hand und versucht das irgendwie. Ja, wie gesagt, das ist die Lebenszeit.
Und besteht denn noch die Gefahr, dass ihr Dorf irgendwann weggebaggert wird?
Jetzt nicht mehr. Durch diesen Braunkohlekompromiss ist ja sowieso bis 2038 politisch noch die Genehmigung, dass die Kohle abgebaut wird. Aber selbst der Konzern sagt schon, so lange machen wir ja nicht mehr.
Auf der anderen Seite gibt es ein sehr schönes sorbisches Sprichwort und das heißt, Gott hat die Lausitz erschaffen und der Teufel hat darunter die Kohle vergraben. Inzwischen ist das zweite Flöz in der Tiefe von 80 bis 100 Metern abgebaut worden bei uns, aber es gibt noch ein drittes Flöz darunter, was unwirtschaftlich wäre im Moment abzubauen, aber ich halte es für wahrscheinlich, dass irgendwann in der Zukunft gesagt wird, da müssen wir auch ran.
Was bekommen Sie denn mit vom Lärm, vom Staub und dem durch den Tagebau verursachten Wassermangel?
Ja, es ist sehr viel. Wassermangel würde ich meiner Frau überlassen, die auch bei uns den Garten versucht, in Schuss zu halten. Lärm ist ständig da. Es sind die Förderbänder, die quietschen. Es sind die Braunkohlebagger, die quietschend sich durch die Landschaft fressen. Es sind die Zulieferer, LKWs, die bei uns am Haus vorbeifahren, teilweise auch mit Geschwindigkeiten, sodass das ganze Haus zittert. Es ist die Staubbelastung, wenn wir mit einem Finger, nachdem wir mal sauber gemacht haben, einen Tag später über das Fensterbrett gehen, dann ist dort schon wieder der braune, graue Staub vom Tagebau zu finden. Das ist besser geworden, ohne Zweifel. Es gibt Filtertechnologien und ähnliche Dinge. Aber die Emissionen und Emissionen bei uns sind immer noch sehr, sehr stark. Und ja, zum Thema Wasser wird meine Frau was erzählen können.
Also, wie Sie vorhin schon gesagt haben, also ich bin ja ohne meinen Garten könnte ich eigentlich nicht existieren, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist Ausgleich und eigentlich auch keine Arbeit, aber das wird, es wird immer schwerer, die Pflanzen am Leben zu halten. Wir leben auf einem Stückchen Erde, was vor uns vor uns ist der Tagebau, der aktive Tagebau, wo das Grundwasser abgepumpt wird, heißt Grubenwasser in der Bergmannssprache. Und hinter uns quasi liegen die ausgekohlten Tagebaue und die sind jetzt natürlich schon geflutet, sind wunderbare Seen geworden, für die touristische Nutzung freigegeben worden. Und damit das Wasser nicht in den aktiven Tagebau drückt, also unterirdisch über Flüsse dorthin läuft, wurde hinter unserem Haus eine Dichtwand gebaut. Die ist 100 Meter tief, 60 Zentimeter breit und ist mit Ton und Chemikalien ausgeschlemmt. Und so sind wir auf Jahrhunderte, eigentlich auf ewig, von den Grundwasserleitern abgeschnitten. Und damit stehen wir wirklich auf ganz, ganz trockenen Füßen. Und das, was wir an Niederschlag haben, ist das einzige Wasser, was eigentlich dem Garten zugutekommt. Das Grundwasser, was abgepumpt wird, wird gedrittelt. Ein Drittel geht in die Kühltürme der Tagebauer, ein Drittel geht zur Flutung der Spree, damit ja Berlin noch Wasser hat vom Kanzleramt.
Bitte.
Und natürlich auch für den Spreewald. Mhm. Und ein Drittel kaufen wir gereinigt zurück wieder als Trinkwasser. Also das, was aus unseren Füßen weggepumpt wird, das müssen wir wieder zurückkaufen. Und das nehmen wir natürlich dann auch, um den Garten zu gießen, was ja eigentlich schon ein Verbrechen ist, Grundwasser in den Garten zu gießen.
Ja. Ich kann Ihnen sagen, wir haben eine ganz, ganz hohe Wasserrechnung. Mhm. Das meiste davon, wie gesagt, geht in den Garten, der für uns ja ein Produktionsmittel ist letztendlich, weil wir darin unser Sommerrestaurant haben.
Mhm. Eigentlich unser grünes Gastzimmer.
Ja. Sie sehen das alles sehr, sehr kritisch mit dem Tagebau, aber es gibt ja auch immer noch Befürworter. Vor allem diejenigen, die davon ihre Familien ernähren. Die AfD lehnt in ihrem Parteiprogramm den Ausstieg aus der Braunkohlenutzung ab. Wie sehen Sie die Zukunft der Lausitz?
Also wir respektieren diese Meinungen natürlich und wenn wir kritisch gegenüber der Braunkohle inzwischen eingestellt sind, dann wollen wir auch nicht die Lebensleistung der vielen, vielen Braunkohlekumpel der letzten 50, 60 Jahre sehen. Wir finden es fantastisch, was dort für riesige Bagger entwickelt worden sind. Wir finden es beeindruckend, welche Ingenieursleistungen dahinter sind. Es geht gar nicht darum, die Vergangenheit schlecht zu reden, sondern es geht darum, dass wir vielleicht durch Solar in Verbindung mit Speichermodulen, dass wir durch Windenergie und Ähnliches die Möglichkeit haben, eine andere, eine sauberere Form der Energieerzeugung in Zukunft zu sehen. Und wir sind einfach der Meinung, jetzt ist es langsam Zeit umzusteigen. Das ist wie mit den Postkutschen. Es gibt vielleicht immer noch Menschen, die sagen, also eigentlich würde ich lieber mit der Postkutsche fahren. Ja, auch inzwischen finde ich, kann man auch auf das E-Auto umsteigen oder den E-Roller oder was auch immer, der natürlich, und das ist auch richtig, weiterhin überwiegend mit Braunkohlestrom betankt wird. Aber auch das könnte in Zukunft vielleicht Solarstrom sein.
Ihr Restaurant verstehen Sie, glaube ich, auch als so eine Art kulinarischen Widerstand.
Ja, wie gesagt, als wir angefangen haben, haben wir eben gesagt, das ist Lebenszeit und macht was. Und als wir angefangen haben, mussten wir uns eine Genehmigung des Bergbaus einholen. Ging um Standsicherheit und ich habe es nicht verstanden, warum das so ist, ob ein Flammkuchenofen so schwer ist, dass er irgendwelche Auswirkungen auf den Tagebau hat. Auf jeden Fall mussten wir uns das einholen lassen, diese Genehmigung. Und da wurde dann eine Karte auf den Tisch gelegt. Da konnte man dann so wie Isobaren sehen. Da standen dann aber nicht Luftdrücke dran, sondern Jahreszahlen. Und dann sagte dann der Mensch vom Braunkohletagebau, aber hier, Sie wissen schon, die Isobare 2027, da sind Sie dann dran, da kommt dann Ihr Haus weg. Und dann haben wir gesagt, ja, das wissen wir, aber bis dahin können wir noch so viele Flammkuchen backen. Und nun mittlerweile ist es ja sogar anders gekommen.
Ja.
Also mittlerweile dürfen wir ja bleiben.
Flammkuchen backen, darauf haben Sie sich spezialisiert. Wieder sowas ohne klassische Ausbildung? Oder haben Sie das professionelle Kochen und alles, was bei einer Restaurantführung dazugehört, haben Sie das doch irgendwie gelernt?
Ja, ich habe das lernen können, als ich in Seattle drüben war. Da war es noch bei Microsoft so, dass Sie nach 7 Jahren Betriebszugehörigkeit ein Sabbatical einlegen konnten. Also 1 Jahr lang Auszeit nehmen. Sie kriegten das halbe Gehalt. Ihnen war sicher, dass der Job nach diesem Jahr wieder für Sie da ist. Und wenn Sie eine Ausbildung gemacht haben, damals in den USA, wurde auch die sogar bezahlt. Und bei uns war in der Familie immer das Kochen sehr wichtig. Mein Großvater ist aus Ostpreußen, also ich erinnere kaum einen Abend, wo der nicht mit irgendeinem Wildschwein oder einem Rehbock um die Ecke gebogen ist, der dann noch schnell fertig gemacht werden musste. Also Kochen war immer wichtig. Und ich habe dann im Wine Country, also Sonoma, unten bei San Francisco 1 Jahr lang die Kochausbildung gemacht. Und das Flammkuchenbacken habe ich mir in der Altmark in Salzwedel beibringen lassen. Da gab es einen Franzosen, der auch aufgrund der Liebe dort gestrandet war. Der war Elsässer, ein Küchenchef, und der hat mir dann ein halbes Jahr lang gezeigt, wie man einen richtigen Flammkuchen backt.
Sie betreiben neben dem Restaurant auch einen kleinen Hofladen mit Honig und Pflanzen und Kunsthandwerk. Und ab und zu gibt es auch mal Kino unterm Birnbaum. Was haben Sie für diesen Sommer noch geplant?
Also erstmal muss ich sagen, das Kino unterm Birnbaum gibt es leider nicht mehr. Es wurde einfach nicht angenommen von den Gästen. Mhm. Und der Hofladen, ja, das ist auch quasi eine Bühne für Schönes, für Dinge, die man eigentlich nicht braucht, aber gerne haben möchte. wo wir auch Menschen die Möglichkeit geben, Sachen, die sie herstellen, egal ob sie Töpfermeisterin ist oder ja, einfach schöne Sachen, die man dort erwerben kann, so als Zusatz zum guten Essen.
Und als Highlight haben wir jetzt am nächsten Samstag, am 13. Juni, den Tag der offenen Gärten. Es ist so eine Veranstaltung in der ganzen Lausitz, wo Privatmenschen ihre Gärten öffnen. Und da sind wir auch wieder mit dabei und zeigen gerne unseren Küchengarten, unseren Privatgarten und ein Glas Himbeerbowle und eine Bruschetta gibt es natürlich auch tagsüber.
Aber Zeit zum Schreiben bleibt da nicht mehr, ne?
Muss ich sagen, für mich leider nicht mehr. Ich würde gerne wieder, ich habe noch so viele Ideen, aber vielleicht kommt das irgendwann ja nochmal.
Bei Ihnen?
Nein, wir machen fast alles selber im Restaurant, bis auf die Buchhaltung. Das heißt, auch die Internetseite, das Marketing und ähnliche Dinge werden von uns gemacht. Meine Frau ist im Garten zuständig für das Ambiente, für die Guest Relationship, wie es so schön heißt.
Die Kundenzufriedenheit.
Genau. Das ist auch richtig, das sind wir beide dann. Und da bleibt leider auch keine Zeit für andere Dinge, die man schreiben würde.
Alexander und Sibylle Tät, schön, dass Sie heute bei uns waren. Ich danke sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Uns eine Freude. Danke.